Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
Acht Minuten, 46 Sekunden hatte ein Polizist auf George Floyd gekniet, bis dieser sein Leben verlor. Das Motiv der Tat? Rassismus. 8 Minuten 46 Sekunden heißt darum die neue Sendung, in der ich mich mit dem Thema Rassismus auseinandersetze. Rassismus als einem globalen und historischen Phänomen, Rassismus als eine politische und wirtschaftliche Agenda, Rassismus als eine geistige Krankheit, Rassismus als eine gesellschaftliche Ideologie. Schönen guten Tag. Mein Name ist Machichil Bukasa. In der ersten Folge von 846 will ich einen Überblick über die aktuellen Vorgänge in den USA nach der Ermordung George Floyds am 25. Mai 2020 geben. Seit die Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt unter dem Motto Black Lives Matter starteten, haben mich viele Menschen gefragt, was ich davon halte. Meiner Ansicht nach gilt es bezüglich der Proteste zu bedenken, dass die USA Trump sozialisiert sind. Präsident Trump hat seit seinem Amtseintritt im Jahr 2017 eine Politik der Feindschaft und der Unversöhnlichkeit diktiert. Dass Präsident Trump auf Aktionen der Demonstrantinnen mit noch mehr Härte, Gewalt, schließlich dem Einsatz des Militärs gegen Demonstrantinnen antwortet, sollte uns daher nicht verwundern. Die Proteste in den USA sind aus mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen gilt es, durch anhaltenden Protest einer Entmenschlichung der Person George Floyd vorzubeugen, indem die bei der Ermordung amtshandelnden Polizisten zwar angeklagt, aber nicht verurteilt werden, wie es die übliche Praxis ist. Zum Zweiten, und hier beziehe ich mich auf Äußerungen der Kongressabgeordneten der Demokratinnen in den USA, Ilhan Omar, deren Verwaltungsgebiet Minneapolis in Minnesota einschließt, dass diese Proteste offenbaren, dass die von Konflikten gebeutelten Communities nun sehr, sehr stark nach grundsätzlicheren Lösungen für das Zusammenleben verlangen und auch bereits damit begonnen haben, daran zu arbeiten. Auch frühere Präsidenten wie Barack Obama, George Bush oder Bill Clinton hatten während ihren Amtsperioden Opfer rassistisch motivierter Polizeigewalt zu beklagen. Keiner der früheren Präsidenten, egal ob Demokrat oder Republikaner, wollte und konnte sich aber darum drücken, die Menschen zur Einigkeit und Ruhe zu rufen. Anders der neue Führer der freien Welt, Donald Trump, der jeden Tag aufs Neue von persönlicher Kränkung und Empörung angetrieben die vorhandenen Gräben in der US-amerikanischen Gesellschaft vertieft. Zuletzt mit dem Einsatz von Militär gegen die Demonstrantinnen. Aufgrund landesweiter Kritik an dem Einsatz der Nationalgarde gegen Demonstrantinnen und in friedlich ablaufenden Protesten wurden die Nationalgardisten in Washington vor wenigen Tagen glücklicherweise wieder abberufen. Omar merkte gegenüber den Medien übrigens auch an, dass einige der Demonstrantinnen alles andere als den Schutz schwarzen Lebens im Sinn hätten. Ihre Andeutungen, dass radikale Rechte die Stimmung absichtlich anheizten und an manchen der gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt waren, wurden durch Polizeiverhaftungen bewahrheitet. Rassistische Polizeigewalt in den USA wird von kundigen Beobachterinnen als gesellschaftliche Norm und gängige Praxis bezeichnet. Der leitende Redakteur von CNN, Fareed Zakaria, hat diese Realität analysiert. Zakaria erklärt, weshalb trotz der Tatsache, dass eine Vielzahl der 13% in den USA lebenden Afroamerikanerinnen bereits in Machtpositionen sitzen, die ungleiche Behandlung nicht abreißt. Als Ursache nennt er gravierende Versäumnisse in der Strafjustiz. Die Ungleichheit zeigt sich an simplen Beispielen wie Fahrzeugkontrollen. Schwarze US-Amerikanerinnen werden doppelt so oft an die Seite gewunken wie Weiße und viermal so oft durchsucht. Dieser Missstand zieht sich durch die US-amerikanische Strafjustiz bis hinauf zur Todesstrafe, wie eine Forschungsarbeit aus 2018 mit dem Titel Suspect Citizen, What 20 Million Traffic Stops Tell Us About Policing and Race zeigt. Die Sorge, dass die schlechten rassistischen Beispiele aus den USA auf Europa und uns in Österreich abfärben, ist nicht unbegründet. Nicht zuletzt deshalb sind Menschen auf der ganzen Welt wegen der Ermordung von George Floyd in der vergangenen Woche auf die Straße gegangen, so auch in Österreich. Am 4. Juni sammelten sich 50.000 Menschen am Platz der Menschenrechte in Wien beim Markus Umufuma-Denkmal zur größten Demo, die die Stadt seit 17 Jahren gesehen hat. Dabei ging es aber nicht nur um die USA. Rassistisch motivierte Polizeigewalt hat leider auch in Österreich Geschichte. 1999. Der aus Nigeria stammende Asylwerber Markus Umufuma erstickt während seines Abschiebefluges, als ihm Mund und Nase mit mittlerweile verbotenen Klebebändern verklebt werden. Ebenfalls 1999 organisiert die Polizei die groß angelegte Operation Spring. Die Polizeiaktion im Kampf gegen Drogenkriminalität richtete sich gezielt gegen Afrikanerinnen in Österreich, oft ohne konkrete Beweise, und sollte vermutlich nur vom Umufuma-Fall ablenken. 2003, der mauretanische Student Shebane Waag wird von Polizisten und Rettungssanitäterinnen getötet, als sie ihn fixierten. 2006 wurde der Asylwerber aus Gambia, Bakari Jassai, grausam von Vega-Polizisten misshandelt. Wie sich diese Folterungen aus seiner Sicht zugetragen haben, hat Bakari Jassai zusammengeschrieben. Sein Bericht ist im Internet unter www.bakari-jassai.at abrufbar. 2009 wird der amerikanische Lehrer Mike Brennan von Polizisten schwer verletzt, die ihn für einen Drogendealer hielten. Und das sind nur einige bekannte Fälle. Die Black Lives Matter-Demonstration in Wien, die von der SPÖ-Bezirksrätin Mireille Ngosso organisiert worden war, war ein menschlich bewegendes Ereignis. Man konnte sich bei aller Pluralität und Unterschiede der Demonstrantinnen auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Null Toleranz für Rassismus in der Polizei. Es ist aber auch etwas anderes. Es zeigt, dass man mit Antirassismus Politik machen kann. Jeder dieser 50.000 Stimmen bedeutet auch eine potenzielle Wählerstimme. Dass die Wende, der Change, gerade jetzt mit Black Lives Matter kommt, ist realistisch und vorstellbar. Immerhin konnten die zwei anderen Hashtag-Demonstrationen, MeToo und Fridays for Future, mit weltweiter Unterstützung und Solidarität vieles bewegen und verändern. Keine Toleranz für Rassismus in der Polizei und keine Toleranz für Rassismus in den Institutionen sind legitime Anliegen, die die Qualität der Demokratie für jede Bürgerin und jeden Bürger dieses Landes verbessern.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Die Europäische Zentralbank EZB erhöht ihre Corona-Nothilfen auf fast das Doppelte. Sie hat ihren Fonds um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt. Das bereits im März gestartete Ankaufsprogramm von Staats- und Unternehmensanleihen soll bis mindestens Juni 2021 fortgesetzt werden, um dem Wirtschaftseinbruch entgegenzuwirken. Experten der EZB erwarten für 2020 einen Rückgang des Wirtschaftswachstums von 8-12%. Die EZB unterstützt mit ihrer Maßnahme die Rettungsprogramme der einzelnen EU-Staaten und der Kommission. Die Notenbank möchte mit den Anleihekäufen den Kreditzins für besonders von der Corona-Krise betroffene Staaten wie Italien und Spanien absenken. So sollen diese Länder in die Lage versetzt werden, ihre Rettungs- und Konjunkturprogramme so günstig wie möglich an den Märkten finanzieren zu können. In Spanien und Italien fiel die Rezession in den letzten Monaten gut doppelt so tief aus wie in Deutschland. Der Internationale Währungsfonds beziffert die weltweiten Staatshilfen als Reaktion auf die Corona-Pandemie mit insgesamt 9 Billionen Dollar. Dies ist der erste Geldeinsatz in solcher Höhe. Meist sind die Notenbanken Garant für diese neuen Schulden. Sie erklären sich bereit, die ausgegebenen Staatsanleihen an den Finanzmärkten aufzukaufen. Das Vihiga County Government in Kenia erhält mehr als 1,5 Millionen Euro von der Europäischen Union für Investitionen in den Maragoli Hills Wald. Die Gelder werden für den Erhalt des Waldes und die Erhöhung des Einkommens der Menschen, die in seinem Umfeld leben, eingesetzt. Geplant sind die Errichtung einer Touristenattraktionsstätte und das Pflanzen neuer Bäume, um der Erosion entgegenzuwirken. Viele Firmen in den USA haben nach dem Mord an George Floyd Solidarität mit der schwarzen Gemeinschaft erklärt und rassistische Ungleichheit verurteilt. Aber die Realität in Amerikas Unternehmen ist, dass dort auch Rassismus vorhanden ist, wenn auch nicht in Form von polizeilicher Gewalt. Bei Nike und Adidas, Firmen, die als eine der ersten die Tat an Floyd verurteilten, fehlt es an schwarzen Entführungspositionen. Bei Adidas USA sind nur 4,5% der Angestellten in Führungspositionen Schwarze. Hingegen gibt es bei den Verkäufern in den Geschäften ca. 50% Schwarze. Bei Nike gibt es im Bereich der Vizepräsidenten nur 10% Schwarze. Insgesamt hat Nike 22% schwarze Angestellte. Eine Gruppe ägyptischer Studenten hat eine Applikation für nachhaltige Mode ins Leben gerufen. Vatrina, so heißt die App, will den Abfall, der in der Modeindustrie anfällt, reduzieren und das Bewusstsein für nachhaltige Mode stärken. Die Modeindustrie produziert 10% der globalen CO2-Emissionen und verschmutzt die Meere mit Mikroplastik. Die Modeindustrie ist auch der zweitgrößte Wasserverbraucher weltweit. Die drei Optionen zu mehr Nachhaltigkeit, die Vitrina vorschlägt, sind das Neudesign von Kleidungsstücken, Secondhand-Kleidung zum Verkauf anzubieten und Spenden. Das World Economic Forum, WEF, hat seinen Plan für das Treffen im Jahr 2021 bekannt gegeben. Das WEF wird 2021 physisch zusammenkommen und auch online stattfinden. Neu ist auch, dass das als exklusive Treffen kritisierte Event im kommenden Jahr offen sein wird für jedermann und jede Frau. Das Event wird dem Bedarf eines neuen Sozialvertrags Rechnung tragen und tausenden jungen Menschen wie auch Journalistinnen die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Es gilt nicht nur die Krise des Kapitalismus und den Klimawandel zu konfrontieren, sondern auch die neue Geopolitik und Auswirkungen der Corona-Krise. Beim World Economic Forum 2020 waren Greta Thunberg und andere Umweltaktivisten eingeladen. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. »28 hochkarätige Expertinnen und Experten haben einen Bericht zur Integrations- und Desintegrationspolitik der türkis-grünen Regierung verfasst. Dieser wurde am 8. Juni 2020 von SOS Mitmensch präsentiert. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Präsentation im Online-Forum des Presseclubs Concordia statt.«
Die mobilen Tracking-Programme, mit denen Regierungen gegen die Ausbreitung von Covid-19 vorgehen wollen, bergen erhebliche Risiken für den Schutz der Menschenrechte, so Human Rights Watch am 26. Mai 2020. Während der Nutzen dieser Programme zur Eindämmung der Pandemie noch nicht bewiesen ist, könnten sie unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes zu unnötigen und unverhältnismäßigen Überwachungsmaßnahmen führen. Mit der Auswertung mobiler Daten können Regierungen drakonische Quarantänemaßnahmen durchsetzen. Dies ist besonders problematisch, solange wirksame und transparente Beschränkungen für die Sammlung, Speicherung und Verwendung der Daten fehlen. Geraten die Informationen in die Hände von Regierungen, die bereits weitreichende Überwachungsmaßnahmen betreiben, wie in China oder Russland, könnten sie zu verstärkter Diskriminierung und Repression führen. Human Rights Watch warnt davor, bei der Bekämpfung von Covid-19 einseitig auf mobile Ortungsdaten zu setzen, da dies gesellschaftliche Randgruppen ohne zuverlässigen Internet- und Mobilfunkzugang ausschließt und deren Gesundheit und Lebensgrundlage gefährden kann. Mobiles Tracking schafft bei der Bekämpfung der Pandemie ein Zweiklassensystem, welches die ärmsten und schutzbedürftigsten Menschen abhängt. So Amo To, Experte für künstliche Intelligenz und Menschenrechte. Die EU und die spanische Regierung haben eine internationale Donnerkonferenz abgehalten, um finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge und Migranten aus Venezuela zu gewinnen. Die Initiative wurde von der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, UNHCR und der International Organization for Migration, IOM, unterstützt. Internationale Spender haben einen Gesamtbetrag von 2.544 Billionen Euro zugesagt. Damit soll die sozioökonomische Integration von Venezuelanern in Gastcommunities unterstützt werden. Kolumbien, Peru und Ecuador beherbergen die meisten venezuelanischen Flüchtlinge. Eduardo Stein, ein gemeinsamer Repräsentant von UNHCR und IOM, sagte, diese Beiträge werden einen wahren Unterschied im Leben der venezuelischen Flüchtlinge und Migranten bewirken, die extrem stark von der Pandemie betroffen sind. Nach einem deutlichen Anstieg der Asylanträge zu Jahresbeginn ist die Zahl der entsprechenden Ansuchen während der Coronavirus-Krise stark zurückgegangen, berichtet der ORF. Laut jüngsten Zahlen des Innenministeriums wurden im April 338 Anträge gestellt. Das war gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 ein Rückgang von fast 66% und der niedrigste Monatswert des Jahrtausends. Insgesamt wurden heuer 3.757 Ansuchen eingebracht. Das ist im ersten Jahresdrittel ein Minus von rund 5,5% gegenüber dem Vorjahr. Was die Herkunftsnationen der Antragstellerinnen und Antragsteller angeht, so bilden Menschen aus Syrien und Afghanistan mit 1.135 bzw. 736 Ansuchen die mit Abstand größten Gruppen. In den Staaten am arabischen Golf tragen migrantische Arbeiterinnen die Hauptlast der Corona-Pandemie, schreibt Rima Kalush auf Al Jazeera. Migrantische Arbeiter machen bis zu 90% der Arbeitskräfte in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Oman und im Bahrain aus. Social Distancing ist in diesen Ländern schon institutionalisiert, schreibt Kalush. Aber es handelt sich hierbei um diskriminatorische Maßnahmen und nicht um solche, die die Gesundheit fördern. Migrantische Arbeiter sind typischerweise in Niedriglohnbeschäftigungen tätig und im Job Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Die staatlichen Unterstützungsprogramme können sie nicht in Anspruch nehmen. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Mein Name ist Machichil Bukasa. Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
Acht Minuten, 46 Sekunden. Hatte ein Polizist auf George Floyd gekniet, bis dieser sein Leben verlor. Das Motiv der Tat? Rassismus. 8 Minuten 46 Sekunden heißt darum die neue Sendung, in der ich mich mit dem Thema Rassismus auseinandersetze. Rassismus als einem globalen und historischen Phänomen, Rassismus als eine politische und wirtschaftliche Agenda, Rassismus als eine geistige Krankheit. Rassismus als eine gesellschaftliche Ideologie. Schönen guten Tag, mein Name ist Machichil Bukasa. In der ersten Folge von 8.46 will ich einen Überblick über die aktuellen Vorgänge in den USA nach der Ermordung George Floyds am 25. Mai 2020 geben. Seit die Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt unter dem Motto Black Lives Matter starteten, haben mich viele Menschen gefragt, was ich davon halte. Meiner Ansicht nach gilt es bezüglich der Proteste zu bedenken, dass die USA Trump sozialisiert sind. Präsident Trump hat seit seinem Amtseintritt im Jahr 2017 eine Politik der Feindschaft und der Unversöhnlichkeit diktiert. Dass Präsident Trump auf Aktionen der Demonstrantinnen mit noch mehr Härte, Gewalt, schließlich dem Einsatz des Militärs gegen Demonstrantinnen antwortet, sollte uns daher nicht verwundern. Die Proteste in den USA sind aus mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen gilt es, durch anhaltenden Protest einer Entmenschlichung der Person George Floyd vorzubeugen, indem die bei der Ermordung amtshandelnden Polizisten zwar angeklagt, aber nicht verurteilt werden, wie es die übliche Praxis ist. Zum Zweiten, und hier beziehe ich mich auf Äußerungen der Kongressabgeordneten der Demokratinnen in den USA, Ilhan Omar, deren Verwaltungsgebiet Minneapolis in Minnesota einschließt, dass diese Proteste offenbaren, dass die von Konflikten gebeutelten Communities nun sehr, sehr stark nach grundsätzlicheren Lösungen für das Zusammenleben verlangen und auch bereits damit begonnen haben, daran zu arbeiten. Auch frühere Präsidenten wie Barack Obama, George Bush oder Bill Clinton hatten während ihren Amtsperioden Opfer rassistisch motivierter Polizeigewalt zu beklagen. Keiner der früheren Präsidenten, egal ob Demokrat oder Republikaner, wollte und konnte sich aber darum drücken, die Menschen zur Einigkeit und Ruhe zu rufen. Anders der neue Führer der freien Welt, Donald Trump, der jeden Tag aufs Neue von persönlicher Kränkung und Empörung angetrieben die vorhandenen Gräben in der US-amerikanischen Gesellschaft vertieft. Zuletzt mit dem Einsatz von Militär gegen die Demonstrantinnen. Aufgrund landesweiter Kritik an dem Einsatz der Nationalgarde gegen Demonstrantinnen und in friedlich ablaufenden Protesten wurden die Nationalgardisten in Washington vor wenigen Tagen glücklicherweise wieder abberufen. Omar merkte gegenüber den Medien übrigens auch an, dass einige der Demonstrantinnen alles andere als den Schutz schwarzen Lebens im Sinn hätten. Ihre Andeutungen, dass radikale Rechte die Stimmung absichtlich anheizten und an manchen der gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt waren, wurden durch Polizeiverhaftungen bewahrheitet. Rassistische Polizeigewalt in den USA wird von kundigen Beobachterinnen als gesellschaftliche Norm und gängige Praxis bezeichnet. Der leitende Redakteur von CNN, Fareed Zakaria, hat diese Realität analysiert. Zakaria erklärt, weshalb trotz der Tatsache, dass eine Vielzahl der 13% in den USA lebenden Afroamerikanerinnen bereits in Machtpositionen sitzen, die ungleiche Behandlung nicht abreißt. Als Ursache nennt er gravierende Versäumnisse in der Strafjustiz. Die Ungleichheit zeigt sich an simplen Beispielen wie Fahrzeugkontrollen. Schwarze US-Amerikanerinnen werden doppelt so oft an die Seite gewunken wie Weiße und viermal so oft durchsucht. Dieser Missstand zieht sich durch die US-amerikanische Strafjustiz bis hinauf zur Todesstrafe, wie eine Forschungsarbeit aus 2018 mit dem Titel Suspect Citizen, What 20 Million Traffic Stops Tell Us About Policing and Race zeigt. Die Sorge, dass die schlechten rassistischen Beispiele aus den USA auf Europa und uns in Österreich abfärben, ist nicht unbegründet. Nicht zuletzt deshalb sind Menschen auf der ganzen Welt wegen der Ermordung von George Floyd in der vergangenen Woche auf die Straße gegangen, so auch in Österreich. Am 4. Juni sammelten sich 50.000 Menschen am Platz der Menschenrechte in Wien beim Markus Umufuma-Denkmal zur größten Demo, die die Stadt seit 17 Jahren gesehen hat. Dabei ging es aber nicht nur um die USA. Rassistisch motivierte Polizeigewalt hat leider auch in Österreich Geschichte. 1999. Der aus Nigeria stammende Asylwerber Markus Umufuma erstickt während seines Abschiebefluges, als ihm Mund und Nase mit mittlerweile verbotenen Klebebändern verklebt werden. Ebenfalls 1999 organisiert die Polizei die groß angelegte Operation Spring. Die Polizeiaktion im Kampf gegen Drogenkriminalität richtete sich gezielt gegen Afrikanerinnen in Österreich, oft ohne konkrete Beweise, und sollte vermutlich nur vom Umufuma-Fall ablenken. 2003, der mauretanische Student Shebane Waag wird von Polizisten und Rettungssanitäterinnen getötet, als sie ihn fixierten. 2006 wurde der Asylwerber aus Gambia, Bakari Jassai, grausam von Vega-Polizisten misshandelt. Wie sich diese Folterungen aus seiner Sicht zugetragen haben, hat Bakari Jassai zusammengeschrieben. Sein Bericht ist im Internet unter www.bakari-jassai.at abrufbar. 2009 wird der amerikanische Lehrer Mike Brennan von Polizisten schwer verletzt, die ihn für einen Drogendealer hielten. Und das sind nur einige bekannte Fälle. Die Black Lives Matter-Demonstration in Wien, die von der SPÖ-Bezirksrätin Mireille Gossow organisiert worden war, war ein menschlich bewegendes Ereignis. Man konnte sich bei aller Pluralität und Unterschiede der Demonstrantinnen auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Null Toleranz für Rassismus in der Polizei. Es ist aber auch etwas anderes. Es zeigt, dass man mit Antirassismus Politik machen kann. Jeder dieser 50.000 Stimmen bedeutet auch eine potenzielle Wählerstimme. Dass die Wende, der Change, gerade jetzt mit Black Lives Matter kommt, ist realistisch und vorstellbar. Immerhin konnten die zwei anderen Hashtag-Demonstrationen, MeToo und Fridays for Future, mit weltweiter Unterstützung und Solidarität vieles bewegen und verändern. Keine Toleranz für Rassismus in der Polizei und keine Toleranz für Rassismus in den Institutionen sind legitime Anliegen, die die Qualität der Demokratie für jede Bürgerin und jeden Bürger dieses Landes verbessern.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Die Europäische Zentralbank EZB erhöht ihre Corona-Nothilfen auf fast das Doppelte. Sie hat ihren Fonds um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt. Das bereits im März gestartete Ankaufsprogramm von Staats- und Unternehmensanleihen soll bis mindestens Juni 2021 fortgesetzt werden, um dem Wirtschaftseinbruch entgegenzuwirken. Experten der EZB erwarten für 2020 einen Rückgang des Wirtschaftswachstums von 8-12%. Die EZB unterstützt mit ihrer Maßnahme die Rettungsprogramme der einzelnen EU-Staaten und der Kommission. Die Notenbank möchte mit den Anleihekäufen den Kreditzins für besonders von der Corona-Krise betroffene Staaten wie Italien und Spanien absenken. So sollen diese Länder in die Lage versetzt werden, ihre Rettungs- und Konjunkturprogramme so günstig wie möglich an den Märkten finanzieren zu können. In Spanien und Italien fiel die Rezession in den letzten Monaten gut doppelt so tief aus wie in Deutschland. Der Internationale Währungsfonds beziffert die weltweiten Staatshilfen als Reaktion auf die Corona-Pandemie mit insgesamt 9 Billionen Dollar. Dies ist der erste Geldeinsatz in solcher Höhe. Meist sind die Notenbanken Garant für diese neuen Schulden. Sie erklären sich bereit, die ausgegebenen Staatsanleihen an den Finanzmärkten aufzukaufen. Das Vihiga County Government in Kenia erhält mehr als 1,5 Millionen Euro von der Europäischen Union für Investitionen in den Maragoli Hills Wald. Die Gelder werden für den Erhalt des Waldes und die Erhöhung des Einkommens der Menschen, die in seinem Umfeld leben, eingesetzt. Geplant sind die Errichtung einer Touristenattraktionsstätte und das Pflanzen neuer Bäume, um der Erosion entgegenzuwirken. Viele Firmen in den USA haben nach dem Mord an George Floyd Solidarität mit der schwarzen Gemeinschaft erklärt und rassistische Ungleichheit verurteilt. Aber die Realität in Amerikas Unternehmen ist, dass dort auch Rassismus vorhanden ist, wenn auch nicht in Form von polizeilicher Gewalt. Bei Nike und Adidas, Firmen, die als eine der ersten die Tat an Floyd verurteilten, fehlt es an schwarzen Entführungspositionen. Bei Adidas USA sind nur 4,5% der Angestellten in Führungspositionen Schwarze. Hingegen gibt es bei den Verkäufern in den Geschäften ca. 50% Schwarze. Bei Nike gibt es im Bereich der Vizepräsidenten nur 10% Schwarze. Insgesamt hat Nike 22% schwarze Angestellte. Eine Gruppe ägyptischer Studenten hat eine Applikation für nachhaltige Mode ins Leben gerufen. Vatrina, so heißt die App, will den Abfall, der in der Modeindustrie anfällt, reduzieren und das Bewusstsein für nachhaltige Mode stärken. Die Modeindustrie produziert 10% der globalen CO2-Emissionen und verschmutzt die Meere mit Mikroplastik. Die Modeindustrie ist auch der zweitgrößte Wasserverbraucher weltweit. Die drei Optionen zu mehr Nachhaltigkeit, die Vitrina vorschlägt, sind das Neudesign von Kleidungsstücken, Secondhand-Kleidung zum Verkauf anzubieten und Spenden. Das World Economic Forum, WEF, hat seinen Plan für das Treffen im Jahr 2021 bekannt gegeben. Das WEF wird 2021 physisch zusammenkommen und auch online stattfinden. Neu ist auch, dass das als exklusive Treffen kritisierte Event im kommenden Jahr offen sein wird für jedermann und jede Frau. Das Event wird dem Bedarf eines neuen Sozialvertrags Rechnung tragen und tausenden jungen Menschen wie auch Journalistinnen die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Es gilt nicht nur die Krise des Kapitalismus und den Klimawandel zu konfrontieren, sondern auch die neue Geopolitik und Auswirkungen der Corona-Krise. Beim World Economic Forum 2020 waren Greta Thunberg und andere Umweltaktivisten eingeladen. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. »28 hochkarätige Expertinnen und Experten haben einen Bericht zur Integrations- und Desintegrationspolitik der türkis-grünen Regierung verfasst. Dieser wurde am 8. Juni 2020 von SOS Mitmensch präsentiert. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Präsentation im Online-Forum des Presseclubs Concordia statt.« Die mobilen Tracking-Programme, mit denen Regierungen gegen die Ausbreitung von Covid-19 vorgehen wollen, bergen erhebliche Risiken für den Schutz der Menschenrechte, so Human Rights Watch am 26. Mai 2020. Während der Nutzen dieser Programme zur Eindämmung der Pandemie noch nicht bewiesen ist, könnten sie unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes zu unnötigen und unverhältnismäßigen Überwachungsmaßnahmen führen. Mit der Auswertung mobiler Daten können Regierungen drakonische Quarantänemaßnahmen durchsetzen. Dies ist besonders problematisch, solange wirksame und transparente Beschränkungen für die Sammlung, Speicherung und Verwendung der Daten fehlen. Geraten die Informationen in die Hände von Regierungen, die bereits weitreichende Überwachungsmaßnahmen betreiben, wie in China oder Russland, könnten sie zu verstärkter Diskriminierung und Repression führen. Human Rights Watch warnt davor, bei der Bekämpfung von Covid-19 einseitig auf mobile Ortungsdaten zu setzen, da dies gesellschaftliche Randgruppen ohne zuverlässigen Internet- und Mobilfunkzugang ausschließt und deren Gesundheit und Lebensgrundlage gefährden kann. Mobiles Tracking schafft bei der Bekämpfung der Pandemie ein Zweiklassensystem, welches die ärmsten und schutzbedürftigsten Menschen abhängt. So Amo To, Experte für künstliche Intelligenz und Menschenrechte. Die EU und die spanische Regierung haben eine internationale Donnerkonferenz abgehalten, um finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge und Migranten aus Venezuela zu gewinnen. Die Initiative wurde von der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, UNHCR und der International Organization for Migration, IOM, unterstützt. Internationale Spender haben einen Gesamtbetrag von 2.544 Billionen Euro zugesagt. Damit soll die sozioökonomische Integration von Venezuelanern in Gastcommunities unterstützt werden. Kolumbien, Peru und Ecuador beherbergen die meisten venezuelanischen Flüchtlinge. Eduardo Stein, ein gemeinsamer Repräsentant von UNHCR und IOM, sagte, diese Beiträge werden einen wahren Unterschied im Leben der venezuelischen Flüchtlinge und Migranten bewirken, die extrem stark von der Pandemie betroffen sind. Nach einem deutlichen Anstieg der Asylanträge zu Jahresbeginn ist die Zahl der entsprechenden Ansuchen während der Coronavirus-Krise stark zurückgegangen, berichtet der ORF. Laut jüngsten Zahlen des Innenministeriums wurden im April 338 Anträge gestellt. Das war gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 ein Rückgang von fast 66% und der niedrigste Monatswert des Jahrtausends. Insgesamt wurden heuer 3.757 Ansuchen eingebracht. Das ist im ersten Jahresdrittel ein Minus von rund 5,5% gegenüber dem Vorjahr. Was die Herkunftsnationen der Antragstellerinnen und Antragsteller angeht, so bilden Menschen aus Syrien und Afghanistan mit 1.135 bzw. 736 Ansuchen die mit Abstand größten Gruppen. In den Staaten am arabischen Golf tragen migrantische Arbeiterinnen die Hauptlast der Corona-Pandemie, schreibt Rima Kalush auf Al Jazeera. Migrantische Arbeiter machen bis zu 90% der Arbeitskräfte in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Oman und im Bahrain aus. Social Distancing ist in diesen Ländern schon institutionalisiert, schreibt Kalush. Aber es handelt sich hierbei um diskriminatorische Maßnahmen und nicht um solche, die die Gesundheit fördern. Migrantische Arbeiter sind typischerweise in Niedriglohnbeschäftigungen tätig und im Job Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Die staatlichen Unterstützungsprogramme können sie nicht in Anspruch nehmen. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
Acht Minuten, 46 Sekunden hatte ein Polizist auf George Floyd gekniet, bis dieser sein Leben verlor. Das Motiv der Tat? Rassismus. 8 Minuten, 46 Sekunden heißt darum die neue Sendung, in der ich mich mit dem Thema Rassismus auseinandersetze. Rassismus als einem globalen und historischen Phänomen. Rassismus als eine politische und wirtschaftliche Agenda, Rassismus als eine geistige Krankheit, Rassismus als eine gesellschaftliche Ideologie. Schönen guten Tag, mein Name ist Machichil Bukasa. In der ersten Folge von 8.46 will ich einen Überblick über die aktuellen Vorgänge in den USA nach der Ermordung George Floyds am 25. Mai 2020 geben. Seit die Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt unter dem Motto Black Lives Matter starteten, haben mich viele Menschen gefragt, was ich davon halte. Meiner Ansicht nach gilt es bezüglich der Proteste zu bedenken, dass die USA Trump-sozialisiert sind. Präsident Trump hat seit seinem Amtseintritt im Jahr 2017 eine Politik der Feindschaft und der Unversöhnlichkeit diktiert. Dass Präsident Trump auf Aktionen der Demonstrantinnen mit noch mehr Härte, Gewalt, schließlich dem Einsatz des Militärs gegen Demonstrantinnen antwortet, sollte uns daher nicht verwundern. Die Proteste in den USA sind aus mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen gilt es, durch anhaltenden Protest einer Entmenschlichung der Person George Floyd vorzubeugen, indem die bei der Ermordung amtshandelnden Polizisten zwar angeklagt, aber nicht verurteilt werden, wie es die übliche Praxis ist.
Zum Zweiten, und hier beziehe ich mich auf Äußerungen der Kongressabgeordneten der Demokratinnen in den USA, Ilhan Omar, deren Verwaltungsgebiet Minneapolis in Minnesota einschließt, dass diese Proteste offenbaren, dass die von Konflikten gebeutelten Communities nun sehr, sehr stark nach grundsätzlicheren Lösungen für das Zusammenleben verlangen und auch bereits damit begonnen haben, daran zu arbeiten. Auch frühere Präsidenten wie Barack Obama, George Bush oder Bill Clinton hatten während ihren Amtsperioden Opfer rassistisch motivierter Polizeigewalt zu beklagen. Keiner der früheren Präsidenten, egal ob Demokrat oder Republikaner, wollte und konnte sich aber darum drücken, die Menschen zur Einigkeit und Ruhe zu rufen. Anders der neue Führer der freien Welt, Donald Trump, der jeden Tag aufs Neue von persönlicher Kränkung und Empörung angetrieben die vorhandenen Gräben in der US-amerikanischen Gesellschaft vertieft. Zuletzt mit dem Einsatz von Militär gegen die Demonstrantinnen. Aufgrund landesweiter Kritik an dem Einsatz der Nationalgarde gegen Demonstrantinnen und in friedlich ablaufenden Protesten wurden die Nationalgardisten in Washington vor wenigen Tagen glücklicherweise wieder abberufen. Omar merkte gegenüber den Medien übrigens auch an, dass einige der Demonstrantinnen alles andere als den Schutz schwarzen Lebens im Sinn hätten. Ihre Andeutungen, dass radikale Rechte die Stimmung absichtlich anheizten und an manchen der gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt waren, wurden durch Polizeiverhaftungen bewahrheitet. Rassistische Polizeigewalt in den USA wird von kundigen Beobachterinnen als gesellschaftliche Norm und gängige Praxis bezeichnet. Der leitende Redakteur von CNN, Fareed Zakaria, hat diese Realität analysiert. Zakaria erklärt, weshalb trotz der Tatsache, dass eine Vielzahl der 13% in den USA lebenden Afroamerikanerinnen bereits in Machtpositionen sitzen, die ungleiche Behandlung nicht abreißt. Als Ursache nennt er gravierende Versäumnisse in der Strafjustiz. Die Ungleichheit zeigt sich an simplen Beispielen wie Fahrzeugkontrollen. Schwarze US-Amerikanerinnen werden doppelt so oft an die Seite gewunken wie Weiße und viermal so oft durchsucht. Dieser Missstand zieht sich durch die US-amerikanische Strafjustiz bis hinauf zur Todesstrafe, wie eine Forschungsarbeit aus 2018 mit dem Titel Suspect Citizen, What 20 Million Traffic Stops Tell Us About Policing and Race zeigt. Die Sorge, dass die schlechten rassistischen Beispiele aus den USA auf Europa und uns in Österreich abfärben, ist nicht unbegründet. Nicht zuletzt deshalb sind Menschen auf der ganzen Welt wegen der Ermordung von George Floyd in der vergangenen Woche auf die Straße gegangen, so auch in Österreich. Am 4. Juni sammelten sich 50.000 Menschen am Platz der Menschenrechte in Wien beim Markus Umufuma-Denkmal zur größten Demo, die die Stadt seit 17 Jahren gesehen hat. Dabei ging es aber nicht nur um die USA. Rassistisch motivierte Polizeigewalt hat leider auch in Österreich Geschichte. 1999. Der aus Nigeria stammende Asylwerber Markus Umufuma erstickt während seines Abschiebefluges, als ihm Mund und Nase mit mittlerweile verbotenen Klebebändern verklebt werden. Ebenfalls 1999 organisiert die Polizei die groß angelegte Operation Spring. Die Polizeiaktion im Kampf gegen Drogenkriminalität richtete sich gezielt gegen Afrikanerinnen in Österreich, oft ohne konkrete Beweise, und sollte vermutlich nur vom Umufuma-Fall ablenken. 2003, der mauretanische Student Shebane Waag wird von Polizisten und Rettungssanitäterinnen getötet, als sie ihn fixierten. 2006 wurde der Asylwerber aus Gambia, Bakari Jassai, grausam von Vega-Polizisten misshandelt. Wie sich diese Folterungen aus seiner Sicht zugetragen haben, hat Bakari Jassai zusammengeschrieben. Sein Bericht ist im Internet unter www.bakari-jassai.at abrufbar. 2009 wird der amerikanische Lehrer Mike Brennan von Polizisten schwer verletzt, die ihn für einen Drogendealer hielten. Und das sind nur einige bekannte Fälle. Die Black Lives Matter-Demonstration in Wien, die von der SPÖ-Bezirksrätin Mireille Gosso organisiert worden war, war ein menschlich bewegendes Ereignis. Man konnte sich bei aller Pluralität und Unterschiede der Demonstrantinnen auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Null Toleranz für Rassismus in der Polizei. Es ist aber auch etwas anderes. Es zeigt, dass man mit Antirassismus Politik machen kann. Jeder dieser 50.000 Stimmen bedeutet auch eine potenzielle Wählerstimme. Dass die Wende, der Change, gerade jetzt mit Black Lives Matter kommt, ist realistisch und vorstellbar. Immerhin konnten die zwei anderen Hashtag-Demonstrationen, MeToo und Fridays for Future, mit weltweiter Unterstützung und Solidarität vieles bewegen und verändern. Keine Toleranz für Rassismus in der Polizei und keine Toleranz für Rassismus in den Institutionen sind legitime Anliegen, die die Qualität der Demokratie für jede Bürgerin und jeden Bürger dieses Landes verbessern.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Mein Name ist Machiche Bukasa. Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.